Neunetz Cast. Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter.
Hallo Johannes.
Guten Abend.
Bevor wir über die großen Apple News sprechen haben, müssen wir noch ein paar Themen. Als erstes Follow-up zu unserer Markdown-Ausgabe. Hat es in den letzten Tagen in der US-Tech-Szene so einen ganz, ganz interessanten Sandkastenkampf gegeben, würde ich jetzt mal sagen, so einen kleinen Streit.
Das ist der exakt richtige Begriff dafür, ja.
Aber ich finde es halt, um es zusammenzufassen, Jeff Atwood bloggt auf Coding Horror, ist Mitgründer von Stack Exchange, hat einen Markdown-Fork mit verschiedenen Leuten zusammen gemacht und veröffentlicht und hat es Standard Markdown genannt, was von einigen Beobachtern nicht ganz zu Unrecht als Dick Move bezeichnet wurde. Und dann ging es ein bisschen hin und her und jetzt ist es, dann wurde es erst Common Markdown genannt, weil natürlich der Markdown-Macher John Gruber dann davon nicht begeistert war, dass das, weil er so ein bisschen so ein Landgrab war oder so ein bisschen versucht, so die Macht an sich zu reißen, was Markdown angeht und ein bisschen so die Deutungshoheit vielleicht, muss man so bezeichnen. Dann haben sie es umbenannt in Common Markdown und jetzt heißt es Common Mark. Also es ist insofern interessant, weil ich weiß nicht, wie viel du das mitbekommen hast. Ich guck da mal, ob ich die Links, suche ich dann alle zusammen und verlinke ich dann auch. So Dave Weiner hat sich dann ja auch noch mit eingeschaltet und der kann ja auch so ein bisschen erzählen, er hat ja den RSS-Standard, den ersten mit erarbeitet oder maßgeblich erarbeitet und da gab es auch dann sowas Ähnliches, wo dann Leute dann versucht haben, dann ebenfalls einen eigenen Standard zu implementieren und das dann halt also und dann auch den Namen quasi an sich zu reißen alles. Und es ist insgesamt, finde ich, es ganz interessant, weil die Anweisung, so einen Standard zu etablieren, dann halt auch in so einer Open Source Welt oder in der Welt, in der es halt nicht so ist, dass dann klar abgetrennte Hierarchien miteinander sprechen. Also du sagst halt, okay, ich bin hier ein Unternehmen, hier ist mein Produkt, ich habe die Kontrolle über dieses Produkt, weil ich auch noch Trademark habe, Patente und Urheberrecht und weiß nicht was, also wo alles mit exklusiven Rechten arbeitet. Das ist ja dann hier eben gerade nicht so. Und das heißt, man muss sich halt innerhalb von der Community dann miteinander kommunizieren und organisieren und dann kommt es natürlich auch so zu Forks. Aber es ist ganz interessant, wie dann die Debatte dann in so einer Welt dann stattfindet und wie man sich dann einigt und die Missverständnisse und was am Ende dabei rauskommt. Also es war mal so im Schnelldurchlauf mal ganz interessant so zu sehen, wie, also irgendjemand meinte auch, dass dieser Prozess hin zu einem Standard auch immer so ein, das ist sehr messy.
Ja, definitiv. Ja, ich fand irgendwie dieses Fazit von Dave Weiner, so nachdem er sich das alles angeguckt hat, meinte so, es scheint Autoren, also Writer like it, Programmers not so much, und das fasst, glaube ich, ziemlich gut zusammen. Und John Gruber hat, glaube ich, das einfach auch wirklich sehr klar für Autoren, für Schreiber, die Leute, die ins Web reinschreiben, irgendwie entwickelt, nicht für Programmierer in erster Linie, und das ist quasi genauso. Also das war irgendwie sehr spannend zu sehen, wie das wieder so die verschiedenen Weltbilder aufeinander getroffen sind und die einen so, ja, aber es muss doch so, aber nein, so, das bringt nichts, und irgendwie, es gibt 14 Standards, wir machen den Überstandard, so der klassische KXCD-Comic, und dann haben wir jetzt 15 Standards und darauf wird es dann am Ende doch immer wieder hinauslaufen.
Genau. Ja. Also versucht man ja dann in dem Feld dann zu umgehen, indem man halt einfach seinen Fork-Standard irgendwas nennt und dann sagt so, dass wir sind jetzt das Nonplusultra, ja. Wir sind jetzt diejenigen, die jetzt, denen man folgen muss. Aber so funktioniert die Welt ja natürlich nicht, dass man sich da hinstellt auf den Podest und sagt, ich habe recht, dass dann alle sagen, ja, du hast recht. Und gerade, also da sieht man das ja auch nochmal ganz gut, dass das Common Mark ist eben auch ein Markdown-Fork oder Markdown-Standard, der eben auch das standardisiert, was Entwickler brauchen, um dann damit arbeiten zu können. Was natürlich auch logischerweise davon herrührt, dass eben jemand wie Jeff Atwood das Markdown auch auf Stack Exchange eingeführt hat und das auch für Stack Exchange einfach so ein Standard dann einfach braucht. Und da sieht man das nochmal ganz deutlich, dass er natürlich, klar, da hast du dann Man hat dann einfach mit seinen eigenen Interessen geht man dann einfach dann an so etwas ran. Und das ist ja auch vollkommen okay, ne? Und das ist ja auch das, dass ich finde, das ja auch gerade so beim Markdown, es gibt ja wohl doch einige, es gibt halt viele, die sagen, auch viele, die gesagt haben, dass das nicht okay ist, dass sie diesen Namen wählen und wie sie da vorgehen, haben trotzdem gesagt, dass John Gruber da jetzt bei Markdown, dass er da ein paar Sachen schon besser machen könnte, als er es gemacht hat. Aber man, und da, also so im Detail weiß ich nicht, was er da noch hätte machen können, was, keine Ahnung, so im Detail kenne ich mich damit nicht aus. Aber man muss halt dazu sagen, dass Markdown wahrscheinlich auch zu einem Großteil deswegen erfolgreich ist, weil John Gruber das halt auch zum Teil auch hat laufen lassen und einfach so viele, viele Forks erlaubt hat, wie so Multi-Markdown, und wir hatten ja für verschiedene Sachen dann angesprochen, so Critical Markdown, also das sind halt alles so Forks oder eigene, so Dialekte, wenn man es mal so nennen will, ne? Und das, oder Fountain ist, glaube ich, auch, ein Fork. Ne, also das ermöglicht das dann halt, dass ganz viele verschiedene Bedürfnisse einfach abgedeckt werden können. Und klar, du hast dann halt nicht diesen einen Standard, mit dem das dann alles kompatibel ist, aber das hat der steigenden Popularität überhaupt keinen Abbruch getan. Und es scheint im Gegenteil dem eher noch geholfen zu haben.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, Flavors nennt man die, glaube ich, im Markup-Kontext. Beim letzten Mal erwähnt. Und das ist genau das, was ich denke, so, dass das halt für die Leute, die es im Alltag verwenden und die nicht dafür programmieren müssen, für die, so Leute wie uns, scheint das total gut zu funktionieren, dass es halt nicht irgendwie super strikt ist oder so, oder dass es sich erweitern lässt und man für den eigenen Kontext Sachen drauf aufbauen kann. Und ich verstehe auch die andere Seite, wobei nicht so gut, weil ich zu wenig Einblick habe. Also ich weiß nicht, was das Problem ist davon, dass es zu wenig Standard ist oder sowas. Da fehlt mir einfach der Einblick. Aber es ist halt lustig, dass sofort, wenn man dann die Kommentarspalten irgendwie dazu liest, was dann irgendwie die Leute sich gegenseitig an den Kopf werfen, da, das ist schon immer wieder lustig, über was man sich so aufregen kann.
Ja, die ursprüngliche Syntax von Gruber, da ist an manchen Stellen auch irgendwie Ambiguitäten drin, keine Ahnung, so im Detail. Also merke ich dann, dass ich dann doch nicht so tief im Markdown da drin stecke. Für das, was ich für den Alltag benutze, reicht das aus. Ich bin sehr super zufrieden darüber. Oder scheint es durchaus Sachen zu geben, die man dann da gerne eindeutiger hätte, aber ja. Ja, ist auf jeden Fall ganz witzig gewesen. Auch witzig oder interessant, dass ich das nicht über Wochen hingezogen hat. Dass ich das relativ schnell so auch in sich gelöst hat, weil natürlich dann auch ganz viel, ich folge einigen Leuten auf Twitter aus den USA, die dann auch ganz viel sich dann, wo dann also auch hin und her ging und wo man das dann auch darüber unterhalten hat. Und dann war halt auch, glaube ich, relativ schnell klar, dass auch jemand wie Jeff Atwood, der auch in der Developer-Community auch angesehen ist und auch bei dem ganzen Indie-Umfeld, dass er sich selbst als Person da auch keinen Gefallen getan hat, wie sie da vorgegangen sind. Und dann halt auch relativ schnell. Also ich fand das halt interessant. Ich habe halt nicht da, ich habe es halt so aus dem Augenwinkel so ein bisschen nebenbei mitverfolgt. Habe nicht damit gerechnet, dass sich das auflöst, bevor wir im Podcast drüber sprechen. Also es hat sich dann halt doch relativ schnell. Fand ich auch nochmal interessant, wenn man so aus dem Blickwinkel darüber nachdenkt, so wie sich so eine Öffentlichkeit heutzutage auch organisieren kann. Also auf welchen Feldern, ne? Wo dann also in den Blogs, in den Podcasts und im Twitter, auf Twitter, dann auf den verschiedenen Kanälen dann und natürlich an E-Mailing-Listen natürlich dann auch noch, aber da habe ich ja keinen Einblick jetzt. Aber dann darüber debattiert und dann hat sich das so selbstregulierend geklärt, bis man zu einem Punkt gekommen ist, an dem alle irgendwie zufrieden sind. Also fand ich auch faszinierend, dass das so schnell dann doch ging.
Ja, ist lustig, ne? Also wir sind an einem Punkt, wo wir überrascht sind, dass sich eine Diskussion im Web löst. Also dass nicht alle irgendwie auf Teufel komm raus irgendwie ihre eigenen Egos irgendwie durchziehen und ihren eigenen Standpunkt auf keinen Fall von abrücken wollen, weil das hieße ja Gesichtsverlust, sondern einfach irgendwie eine Seite einsieht. Ja, okay, nee, dann passen wir das halt jetzt Stück für Stück an und war eine irgendwie Diskussion und jetzt machen wir das halt in die Richtung und machen halt so weiter. So, und dann so, ach so, warte mal, so geht das auch. Ich dachte, das wäre im Web gar nicht mehr möglich. Das ist eigentlich ganz positiv zu sehen. So, ist erst so ein Punkt, wo man sich so ein bisschen denkt, so, okay, wirklich, darüber müssen wir jetzt diskutieren, aber dann auch zu sehen, dass irgendwie nicht jeder irgendwie auch in dieser Community dann irgendwie auf Teufel komm raus auf seinem Standpunkt bestehen bleiben muss. Ein angenehmes Beispiel.
Ja. Wobei in dem Fall natürlich dann auch man an einem Projekt arbeitet, wo man dann natürlich dann auch das Goodwill von Leuten von außerhalb braucht. Na, wenn man halt so einen Standard oder sowas Eigenes dann implementieren will, dann muss man natürlich dann auch mit Leuten zusammenarbeiten. Das ist natürlich dann besser, wenn man dann nicht mit einer ständig noch eine Kontroverse mit sich mitschleppt und die dann lieber so früh wie möglich dann ad acta legt. Also das ist natürlich dann auch so ein Eigeninteresse bei sowas noch mit dabei. Ja, aber wie gesagt, also ich pack's dann halt in die ganzen, die Links dann in die Shownotes, da kann man sich das dann dieses kleine Soziologie-Experiment nochmal anschauen im Nachgang. Der zweite Punkt, Berg macht dicht. Ich weiß nicht, wie viel wer von was die Hörer da kennt. Vielleicht kannst du kurz nur sagen, was die gemacht haben und was dann bei der im Ansatz als was ja, so besonders war.
Also ich fange mal hol kurz einen Tick aus. Matt Webb und Jack Schulze waren oder sind nach wie vor zwei sehr sehr schlaue Köpfe aus London, die sich mit den verschiedensten Themen der Digitalisierung von Connected Products und verschiedensten Themen wie Interfaces und User Experience und so weiter beschäftigen. Eine sehr feinfühlige, sehr einfühlige Art und Weise. Die hatten vor, glaube ich, 9 Jahren oder sowas oder noch länger gemeinsam ein kleines so quasi Design Consultancy gegründet. Schulze und Webb oder Webb und Schulze hießen sie, glaube ich, damals. Haben dann ein paar Jahre später daraus Berg gemacht, was ich glaube British Engineering Rocket Group heißt, was irgendwie eine Referenz zu irgendeiner Experimental Rocket Group in den 60ern ist, eine fiktionale, und haben quasi eine Design Consultancy in London aufgebaut, die in bestimmten Kreisen, die sich viel so mit irgendwie vernetzten Produkten und Interfaces beschäftigt hat, unglaublichen Einfluss hatte. Weniger deswegen, weil sie so unglaublich erfolgreich waren, sondern weil sie ganz viele kleine, feine Experimente und Prototypen gebaut haben, also von bestimmten interaktiven Videos, oder sie haben ganz früh eigene Designsprachen für iPad-Magazine entwickelt. Sie haben verschiedenste kleine Apps gebaut. Das bekannteste Produkt von ihnen ist dieser Little Printer, was einfach dieser kleine Drucker war, an dem man irgendwie Nachrichten schicken konnte oder an den der morgens einem irgendwie seine To-Do-Liste ausgedruckt hat und so, was einfach so sehr kleine, fast schon intime Experimente waren. Und durch diese Art, wie sie damit umgegangen sind, wie sie darüber geschrieben haben, wie sie dazu Videos produziert haben, hatten sie einen unglaublichen Einfluss und wurden sehr, sehr hoch angesehen. Und die haben vor, ich glaube, circa 1 oder 2 Jahren dann so ein Pivot gemacht und haben sich quasi von dem Design Consultancy in Richtung Startup gedreht, um so ein bisschen Middleware für das Internet of Things zu bauen. Das heißt, sie wollten Dienstleistungen anbieten, die es ermöglicht, Dinge mit dem Internet of Things zu verbinden. Das bekannteste quasi Experiment oder Prototyp von ihnen ist dieses CloudWash. Sie haben gezeigt, wie sie mit einem kleinen Platine und dem entsprechenden Dienst eine Waschmaschine mit dem Internet verbinden können. Dadurch auch nicht nur so eine tolle Spielerei, Waschmaschine hat jetzt Internet, sondern tatsächlich auch relativ sinnvoll für den Alltag das gestalten können. Das war so ein bisschen der Pivot, den sie gemacht haben und wo sie dann jetzt leider am Dienstag dieser Woche einen halben Tag vor der Apple Keynote verkünden mussten, dass es für sie nicht funktioniert hat und dass sie jetzt tatsächlich dicht machen müssen. Ich denke, weil sie einfach es nicht geschafft haben, genug Funding zu bekommen, ist es wohl tatsächlich auch so immer wieder ein heiß diskutiertes Thema im Internet of Things Bereich, dass es sehr schwer ist, für Hardware Sachen in dem Bereich ein gutes Funding zu bekommen. Auch mehr Funding zu bekommen, als ein bisschen zieht. Also ich kenne so ein paar mehr Leute aus der Szene, auch um Berg herum, die alle immer wieder darüber klagen, dass das sehr, sehr schwierig ist und dass tatsächlich der Anspruch war, den Berg auch an sich und an ihr Produkt hatte, sehr hoch war und dass es dadurch einfach nicht für sie möglich war, das weiterzumachen. Das war sehr, sehr spannend zu sehen, wie Leute darauf reagiert haben, also ich würde jetzt nicht Aufschrei sagen, aber wie viel Emotionalität da auch drin war, dass sie dicht machen und wie viele Leute gesagt haben, dass das für sie ein riesiger Verlust ist und dass wie viel Einfluss sie auf irgendwie ihr Denken und auch auf ihre Arbeit hatten. Deswegen war mir es ganz wichtig, dass wir es irgendwie einmal kurz erwähnen, weil auch für uns als Third Wave Burke eine riesengroße Inspiration war. Wir haben uns dann ganz viel von dem, was sie gemacht haben, inspirieren lassen. Burke hat zum Beispiel auch die komplette Zeit, die es sie als Firma gab, diese Week Notes durchgezogen. Also wo sie jede Woche irgendwie drüber geschrieben haben, was irgendwie passiert ist, wie es vorangeht. Und jetzt tatsächlich irgendwie die Week Note Nummer 483, die Week Note war, in der sie bekannt geben, dass sie dicht machen müssen. Also 483 Wochen gab es dieses Unternehmen. Ein kleines Ding, was sie noch ganz früh gemacht haben, war so ein Druck, wo man so eine gebogene Karte von Manhattan sieht, was dann später irgendwie als Inspiration für Inception, den Film, galt.
Das ist die bei euch im Büro mithängt, ne?
Genau, das haben wir bei uns im Büro hängen. Einfach auch als so ein, für uns war das so eine Manifestation einfach von dem, wie sehr sie uns inspirieren. Und deswegen war das für uns Dienstag war schon so ein trauriger Tag, aber wo es auch toll war zu sehen, wie Leute darauf reagieren, dass so Vordenker irgendwie ihren Laden dicht machen müssen. Und wo alle jetzt extrem gespannt sind, wo die ganzen Leute, die irgendwie bei Burke waren und die Gründer selbst als nächstes hingehen, was sie machen werden.
Wie viele Leute waren denn das?
Ich weiß nicht mehr, wie viel es zum Schluss waren. Es waren nie richtig viele. Ich glaube, es waren nie mehr als 15 oder sowas. Zum Schluss waren es jetzt, glaube ich, noch, keine Ahnung, 5 bis 7 oder sowas. Aber es ist natürlich auch insbesondere spannend irgendwie, wo Jack Schulze und Matt Webb am Ende landen werden. Weil das auf jeden Fall, ich hoffe, sie werden wo landen, wo sie weiter irgendwie sehr, sehr öffentlich kommunizieren können, damit wir irgendwie an ihren Überlegungen teilhaben können, weil das nach wie vor irgendwie großen Einfluss auf unser Denken hat. Und ja.
Das ist ja dann bei sowas dann meistens, wenn man dann einmal so im Modus drin ist, dann kann man dann meistens auch nicht mehr damit aufhören, dann so öffentlich zu reflektieren und sich mitzuteilen. Würdest du da irgendwie so von außen, wenn du da so drauf schaust, meinst du, dass sie da mit dem Pivot und mit der Ausrichtung, dass sie da einfach zu früh waren? Dass sie da der Zeit ein bisschen zu voraus waren? Also macht es Eindruck auf mich zumindest.
Ja absolut. Es ist immer so eine Frage, ne? Ich glaube, dass sie, lustigerweise hat Warren Ellis, der Science-Fiction-Autor, der sie sehr gut mit ihm befreundet ist, der auch irgendwie den Namen für sie erfunden hat, auch irgendwie in seinem Newsletter darüber geschrieben, dass er tatsächlich auch denkt, dass sie eigentlich irgendwie, dass es ein Fehler war, sich von diesem Design-Consultancy-Ding irgendwie abzuwenden, um irgendwie ein Startup zu werden, weil sie mit ihrem Denken, was irgendwie aus der Design-Consultancy herauskam, viel mehr Einfluss hatten als jetzt irgendwie mit dem Startup. Aber ihnen war es, glaube ich, so sehr daran gelegen. Sie haben, glaube ich, einfach viele schlechte IoT-Unternehmen und Startups gesehen und wollten einfach sicher gehen, dass irgendwie bei so einer für sie essentiellen Infrastrukturfrage gutes Zeug entwickelt wird und zur Verfügung gestellt wird. Und deswegen haben sie einfach dieses Risiko genommen und sind da reingegangen. Und ja, es ist, glaube ich, definitiv einfach zu früh gewesen, weil man es noch nicht nachhaltig ist. Man schafft es derzeit noch nicht, genug Funding zu bekommen, um tatsächlich auch zu überleben. Gerade wenn man nicht einfach...
Wobei das ja jetzt gerade so los, also gerade fängt ja die Welle so ein bisschen an.
Aber es ist halt immer noch so, wenn man halt nicht einfach nur lustige kleine Produkte baut, die irgendwie IoT sind, sondern eher an der Infrastruktur interessiert ist und irgendwie eher anderen Unternehmen Infrastruktur zur Verfügung stellen möchte, damit sie bessere Produkte bauen können. Dafür ist es halt noch ein bisschen früh. Ich glaube, wir sind gerade noch so ein bisschen an dem Ding, wo noch viele Produkte gebaut werden und erstmal auch die größeren Unternehmen verstehen müssen, was brauche ich denn eigentlich, um das vernünftig machen zu können?
Wobei jetzt, also jein, also wenn ich die Finanzierungsrunde in den USA, also die Finanzierungsnews beobachte, dann wird jetzt sehr viel auf der Infrastrukturebene investiert, also ganz auch viel Zulieferer, viel, die einfach an speziellen Chips für IoT, also auch für Kleinstgeräte arbeiten. Also das scheint da wirklich ein sehr ungünstiges Timing gewesen zu sein, weil sie da jetzt quasi jetzt dicht machen mussten, jetzt wo es jetzt gerade anläuft.
Was wäre, wenn sie noch ein halbes Jahr überlebt hätten, so ungefähr? Ne?
So ein Eindruck macht es zumindest, ja. Also klar kann das natürlich auch von außen, kann man auch falsch liegen, aber das ist zumindest so der Eindruck, der sich da so ein bisschen einschleicht. Tja, der schade. Ein bisschen so ein Wechselbad der Gefühle gewesen dann noch
als diese. Total. Rolle. Also es war auch, ich kenne halt viele Leute auch aus ihrem Umfeld persönlich und so weiter. Und das war schon, sehr emotional, irgendwie das so mitzubekommen. Es deutete sich so ein bisschen an, man hörte irgendwie Gerüchte, man merkte, dass viele, die vorher bei Berg waren, irgendwie jetzt woanders sind. Viele sind bei irgendwie den Government Digital Services in London. Da war man schon ein bisschen so, oh, scheint nicht so richtig gut zu laufen. Und dann war es jetzt nicht ganz überraschend, als diese Meldung kam, aber es hat einen natürlich irgendwie trotzdem getroffen, dass irgendwie, ich glaube, tatsächlich so 9 Jahre oder sowas waren sie jetzt irgendwie unterwegs. Und wenn man mal irgendwie auf ihre Webseite irgendwie burgcloud.com und dann Projects geht, all diese Dinge, die sie, Experimente, Prototypen, die sie in der Zeit gebaut haben, ist eine unglaubliche Anzahl von Sachen, die sie da gemacht haben. Und es ist, glaube ich, tatsächlich sehr spannend, dann auch so ein bisschen zu verfolgen, wo dieses Denken, was sie da irgendwie publiziert haben, dann wieder auch in anderen Dingen auftaucht und in Produkten auftaucht und so weiter.
Ja, schade. Also gerade so eine Anlaufstelle zu haben, also so Vordenker, die dann da zusammenarbeiten, das wäre natürlich jetzt für die Zeit natürlich sehr spannend gewesen.
Ja, gerade auch, weil sie ein sehr alternatives Denken zu typischeren Startups aus den USA haben. Also es war einfach so ein gutes, eine gute Alternative, die so ein bisschen eine Bandbreite mehr aufgemacht hat, wo man merkte, so man ist gibt nicht nur einen Weg, über diese Dinge zu denken, sondern es gibt deutlich mehr Wege. Und hier ist einer, der ganz anders ist, aber auch irgendwie populär ist. Ich glaube, das wird so ein bisschen fehlen, so die anderen Perspektiven. Und ich hoffe halt, dass, und das ist für uns definitiv so ein Ding, und ich hoffe, dass auch für viele andere, dass so eine Motivation sein wird, mehr quasi nochmal Denken zu publizieren, Alternativen aufzuzeigen, irgendwie zu überlegen, kann man das auch anders machen? Das ist so ein bisschen auch für mich so ein Legacy-Ding, wo man sagt so, okay, wie kann man das weitertragen, dieses Denken?
Okay. Dann lass uns doch jetzt mal zu erfreulicheren Dinge sprechen. Hast du dir denn am Dienstagabend diesen kleinen LSD-Trip-Stream auch angeguckt?
Also versucht, gerade am Anfang war es, glaube ich, eher ein Versuchen als ein wirkliches Gucken. Wir saßen irgendwie im Büro zu dritt und haben irgendwie versucht, uns diesen Stream anzugucken, so gut es dann ging. Also für mich fing der Abend schon irgendwie mit diesem total faszinierenden Ding an. So, warte mal, Apple hat jetzt eine Twitter-Wall beim Livestream, so. What? Echt jetzt?
Ja, das war eine interessante Entscheidung.
Das ist so ganz, ganz faszinierend. So, da kam mein Hirn so gar nicht klar, weil.
Das wäre 1. April, ne? So ein bisschen.
Ja, genau so. Genau so war das. Und das ist ja irgendwie auch das Gerücht, dass das unter anderem dazu beigetragen hat, dass es mit dem Livestream alles nicht so gut funktioniert hat.
Ja, aber da gibt es dann, genau. Also es kursiert ein Artikel, der dann so ein paar Sachen aufzählt, warum das mit dem Stream nicht funktioniert hat. Aber da gibt es einige Leute, die sagen, dass das nicht sein kann, weil zum Beispiel auch die Leute, die es versucht haben, über Apple TV zu gucken, dass das auch nicht ging. Es gab einer auf Twitter, dem ich folge, Guy English, der auch ein Entwickler ist, dem hat der Stream, den er immer wieder neu gestartet hat, hat ihn irgendwann Apple TV so weit kaputt gemacht, dass er das resetten musste, das Gerät. Also das war dann irgendwann, das ist halt dann schon irgendwie sehr, sehr ärgerlich so für Apple, dass das dann
ja total
so gekommen ist. Aber naja, kann man nichts machen. Also als es dann an die Apple Watch ging, hat es dann zumindest bei mir dann, ist es auch immer wieder ausgefallen, aber nicht mehr so oft.
Ja.
Das ging dann irgendwann schon. Ja, lass uns erstmal über die Watch sprechen. Du hast ja bei dem IFA Radio der ARD. In welchem Sender lief das dann eigentlich konkret?
Ich bin ehrlich gesagt nicht mehr genau sicher. Also es lief irgendwie auf digitalradio.de.
Genau, darüber habe ich es auch gehört, weil hattest es ja getwittert, den Link dazu und die Uhrzeit, wann du dann da on the air bist.
Genau.
Und da hatte ich mir das dann auch. Der Sender stand auch dazu, aber ich hab's wieder vergessen.
Ja. Naja. Ich bin nicht sicher, ob es tatsächlich irgendwie direkt, also dauerhaft auf irgendeinem Radiosender noch so normal über OKW oder sowas lief.
Ja. Ganz, ganz oldschool. Lass uns einfach mal ganz elementar anfangen. Wirst du dir eine Apple Watch, eine der Version 1.0 kaufen?
Also ich sag mal so, ich kann es noch nicht sicher sagen. Was auch in sich dann schon eine Aussage ist. Also es ist nicht auf keinen Fall so, dass man irgendwie, also dass ich das angeguckt habe und sagt so, alles klar, die muss so.
Es war nicht das iPhone-Gefühl oder auch nicht iPad. Ja. Also weil so mein iPhone war schon irgendwie so wow, klar. Ja. Und iPad war auch noch ähnlich für mich, weil ich dann, also zumindest für mich persönlich war es so, ich hatte schon ein iPhone, super zufrieden. Und dann, okay, das gleiche Interface, Input, alles auf groß, größer nochmal mit dem iPad, super, bin ich dabei. Mhm. Und beim Apple Watch ist es ein bisschen anders. So, ne?
Ja. Also ich habe auch iPhone und iPad irgendwie jeweils Version 1 am ersten Tag gekauft, als es sie irgendwie in Deutschland zu kaufen gab, weil das für mich irgendwie, das hat funktioniert. Jetzt da ist es wesentlich mehr so, okay, nochmal abwarten und gucken, wie es tatsächlich ist, dann auch mal irgendwie so ein bisschen erstmal ausprobieren, mal in die Hand nehmen. Es war auch so ein Ding, als ich dann mal irgendwie deutlich mehr irgendwie Bilder gesehen habe, auch von den wirklich sehr, sehr verschiedenen, zum Beispiel irgendwie Gehäuse, Oberflächen, die es gibt, dass ich dachte so, ah, okay, also es gibt so zum Beispiel so eine sehr irgendwie dunkle, irgendwie gestrichenes Aluminium-Geschichte irgendwie, da, wo ich dachte so, okay, das kann ich mir dann irgendwie jetzt mal rein von der Oberfläche und Ästhetik her, das könnte ich mir sogar vorstellen, so die meisten Sachen, die sie irgendwie in der Keynote gezeigt haben, waren so, okay, nee, das ist mir ein bisschen zu viel Bling. Irgendwie für meinen persönlichen Geschmack, aber ja.
Das haben sie, also haben sie schon ganz gut gemacht, also mit den Armbändern, da merkst du schon dann, also ich glaube auch, dass das jetzt so ein bisschen so der Spielplatz für die Industrial Designer Team rund um Johnny Ive wird, wo man dann halt, man hat halt so iPhone, iPad, da klar, da kann man, oder auch MacBooks oder so, da kann man schon noch ein bisschen was verfeinern an den Ecken und sowas, aber bei so einem, bei der Watch, glaube ich, kann man da noch in den Details und grundsätzlich auch in der ganzen Ausstattung oder Ausrichtung, wie die Form und alles, das kann man da, glaube ich, noch ganz viel machen. Und die haben jetzt, ich glaube, drei kommen dann jetzt, also die eine, die kleinere, dann so eine Sport Edition oder irgendwas, und dann noch eine andere Edition irgendwas. Also sind so verschiedene, aber die zwei Sport Edition und die andere, die sind, glaube ich, in der gleichen Größe. Also es gibt so zwei unterschiedliche Größen, was also ein bisschen Richtung Mann, Frau geht oder ein bisschen kleinerer Arm, größerer Arm und sowas. Und die Armbänder, das mit der Individualisierung, das haben sie schon insgesamt schon sehr gut umgesetzt. Ich habe das auch in meinem Artikel heute geschrieben und das verlinke ich dann auch, und in Neues Aktuell habe ich auch nochmal kurz darüber gesprochen. Also da sind sie schon einmal schon mal weiter als Android Wear, wo du halt irgendwie, du hast dann eine Smartwatch, dann zum Beispiel die 360, die Moto 360. Und dann hast du dieses große runde Ding und dann kannst du halt nichts anderes damit machen. Also du kannst nicht auswählen. Wenn du halt eine Frau bist, hast du Pech gehabt, weil das an so einem dünnen Arm, Unterarm einfach nicht gut aussieht. Und hier hast du schon mal mehr. Und ich glaube, dass da noch sehr viel mehr Variationen einfach kommen werden, weil ich glaube, dass das einfach eine Produktfamilie wird, die sich einfach anbietet, wo du ganz viele verschiedene Inkarnationen hast, also wo die Innereien da natürlich von Generation zu Generation gleich sind, aber wo es von außen ganz viele verschiedene gibt, also da gehen sie ja jetzt schon in die Richtung. Und ich finde auch von dem Namen her deutet das auch schon an, dass es nicht eine iWatch ist, sondern einfach Watch. Ist eine Apple Watch. Ne? Und da kannst du halt einfach schon vom Namen her dann noch viel, da kannst du noch davor was und dahinter noch was setzen oder lässt es dann einfach so, ne? Aber da hast du schon mal irgendwie so vom Branding her einfach mal eine Grundlage gesetzt. Also das ist zumindest mein Eindruck.
Ja, also ich denke auch, sie haben den Uhrenpart extrem ernst genommen. Also es war klar für sie so, wir bauen eine Uhr, wir bauen nicht irgendwie so ein Alibi-Computer am Handgelenk, sondern wir wollen eine Uhr bauen und wir wollen das auch, wir wollen das richtig hinbekommen und wir wollen auch klar zeigen, dass wir verstanden haben, wie persönlich eine Uhr ist und wie viel es mit unterschiedlichsten Ästhetikempfindungen und so weiter zu tun hat. So, es hätte nur noch gefehlt, dass sie quasi auch noch eine runde Uhr irgendwie direkt mit vorstellen, um irgendwie zu zeigen, so, also wir bieten wirklich alle irgendwie Variationen an, weil das irgendwie weil wir verstanden haben, dass es die Meinung extrem weit auseinandergehen und dass die Geschmäcker dabei extrem weit auseinandergehen. Und ich fand es sehr spannend, irgendwie, es gab diesen einen Artikel, die Apple Watch, irgendwie Watch Guys Thoughts on the Apple Watch, von so einem wirklichen, also Uhren-Experten. Es ist spannend zu sehen, ich habe ein paar von diesen Artikeln gelesen, also es ist wohl auch tatsächlich so, dass Apple eine ganze Reihe von wirklichen Uhrenexperten für die Keynote eingeflogen hat, um zu sagen, so irgendwie, kommt her, guckt euch das an und sagt uns, was ihr irgendwie davon haltet. Und er schreibt auch, dass er sehr, sehr beeindruckt ist, wie sie rein von den Materialien her, von den verschiedenen Armbändern und so, die sie anbieten, wie unglaublich gut sie das gemacht haben. Dafür, dass sie keine irgendwie langjährige oder jahrhundertealte Uhrenmanufaktur-Tradition haben, sondern sie haben da wirklich sehr, sehr viel irgendwie gemacht. Und das ist unglaublich beeindruckend. Ja, also den Part, auch wenn man jetzt irgendwie, und da geht's uns, glaube ich, teilweise auch ähnlich, wo man sagt, es ist noch nicht ganz so, also wirkt noch ein bisschen globig und so weiter. Aber es ist, glaube ich, schon irgendwie klar, dass das in eine gute Richtung geht, jetzt mal rein von den Materialien her und von dem, was sie da gebaut haben. Da sind sie auf jeden Fall irgendwie deutlich weiter als alle anderen in dieser Kategorie.
Hätte man jetzt auch nicht weniger von Apple erwartet, gerade wenn man jetzt auch weiß, das ist jetzt ein genau. Produkt, an dem sie jetzt auch schon ein paar Jahre dran zumindest feilen. Also um vielleicht die Eingangsfrage für mich ist nochmal für mich auch zu beantworten. Also ich werde mir die Version 1.0 aus verschiedenen Gründen nicht kaufen. Zum einen, weil man, glaube ich, wie relativ deutlich sieht, dass es eine erste Version ist. Also man sieht, es ist relativ dick und sie bringen es jetzt Anfang des Jahres raus, was dann auch wieder die Frage stellt, okay, wann wird die zweite Version rauskommen? Und ich glaube nicht, dass sie dann die zweite Version dann auch wieder Anfang des Jahres rausbringen werden. Also dass sie immer dann eine neue Version rausbringen, kurz nach dem Weihnachtsgeschäft, weil sie gerade das Weihnachtsgeschäft immer noch mal so einen Schub für solche Geräte bringen kann, um gerade auch so eine neue Kategorie, wo man erstmal die meisten Leute vielleicht noch gar nicht wissen, so ist das überhaupt was für mich, wo auch noch gar nicht klar ist, da muss man da einfach, ich glaube, da will man einfach auch möglichst die Nachfrage möglichst gut bedienen können. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dann einfach so eine neue Version dann auch im Herbstquartal rauszubringen, sodass das dann im Weihnachtsgeschäft dann einfach immer gekauft werden kann. Deswegen ist nicht ganz klar, okay, die bringen das jetzt im ersten Quartal 2015, die erste Version, wird dann die zweite dann schon Ende 2015 kommen? Oder lassen sie noch ein Weihnachtsgeschäft aus? Solche Fragen sind halt noch mit drin. Und ich glaube, dass auch gerade bei der Apple Watch, je länger ich darüber nachdenke, dann würde ich die in eine Linie stellen mit dem ersten iPhone und auch mit dem ersten MacBook Air. Yeah. Yeah. Ja, also was alles so Anfänge waren von Produktreihen, die irgendwann mal in ihren Inkarnationen extrem erfolgreich werden. MacBook Air, super erfolgreicher Laptop, iPhone auch. Aber die ersten Versionen, also ein MacBook Air, das erste war halt unbenutzbar. Und das erste iPhone hat zum Beispiel auch ganz viele Sachen haben dem gefehlt, also weißt du, so 3G zum Beispiel und sowas. Und Ähnliches merkt man auch bei der Apple Watch, bei der zum Beispiel in der Keynote nicht gesagt wurde, wie lange die Batterielaufzeit halten wird. Ja. Und das ist schon mal ein relativ schlechtes Zeichen. Und wenn dann gesagt wird, auch ja, das kann man dann nachts, kann man das schön leicht laden, dann ist auch klar, was das bedeutet. Mhm. Also dass es wahrscheinlich ungefähr einen Tag hält, dass man sie nicht einfach auch nachts dran lassen kann, um zum Beispiel auch irgendwie Sleep-Tracking zu machen oder was auch immer, also Schlaf zu machen. Also da scheint es ganz klar irgendwie zu sein, da hat Apple dann durchaus dann auch Probleme, dann in so ein kleines Gerät jetzt auch eine Batterie reinzubringen, die ein bisschen länger hält, weil man auch noch eben auch ein Screen hat, viele Sensoren, aber der Screen wird noch viel mehr Strom ziehen. Mhm. Und ja, also da laufen halt so viele, also so ganz, ganz viele Informationen so zusammen, wo ich so für mich sage, okay, da ist vielleicht Vorsicht als Kunde jetzt erstmal angebracht, wenn man jetzt nicht sofort ein Hardcore-Fan ist, der auch die ganzen vielen Nachteile dann in Kauf nimmt, dass dann jetzt vielleicht auch relativ früh dann gleich die nächste Version dann zum Beispiel kommt.
Ja, mich fasziniert das so ein bisschen, weil so je länger ich drüber nachdenke, kommen wirklich so Fragen auf. So, was wäre denn so ein typischer Update-Rhythmus für eine Smartwatch? Ja, also ich jetzt einfach mal irgendwie so das Szenario. Man ist jetzt irgendwie hat ein bisschen mehr Geld, kauft sich gerne auch mal eine teure Uhr und holt sich jetzt hier irgendwie diese 18 Karat Luxus Edition. Und die wird, da gehen irgendwie alle davon aus, auch eher schon nah oder wenn nicht im vierstelligen Bereich irgendwie kosten.
Ja, absolut.
Das ist normalerweise so eine Kategorie von Uhr, die kauft man einmal in der Generation und gibt sie irgendwie noch an seine Kinder weiter.
Und das funktioniert hier ja nicht so richtig.
Das funktioniert hier ja nicht so richtig, sondern es ist eher so, okay, muss ich jetzt nächstes Jahr die neue kaufen, damit das irgendwie noch mit meiner Hardware funktioniert? Kaufe ich die alle 2 Jahre neu, alle 3 Jahre, alle 5 Jahre? Das genau diese Faktoren. Und für mich ist das so ein ganz faszinierendes Ding. Ich habe mich halt diese Woche auch noch mal ein bisschen mehr grundsätzlich mit diesem, mit dem aktuellen Smartwatches-Markt befasst, um das auch so ein bisschen einsortieren zu können. Und je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr stelle ich fest, dass Apple mit der Apple Watch all die grundsätzlichen Fragen, die es in dieser Kategorie Smartwatches derzeit gibt, nicht beantwortet.
Okay.
Das ist sehr, sehr untypisch. Also dieses, ne, was ist mit irgendwie den schlechten Laufzeiten? Und diese Grundfrage, wozu genau soll ich diese Uhr eigentlich kaufen? Also was genau ist diese Killer-Applikation oder dieser klare Grund, warum ich jetzt eine Smartwatch kaufen soll? Und da geht es noch gar nicht darum, warum ich jetzt irgendwie von all den Smartwatches ausgerechnet die Apple Watch kaufen soll, sondern erstmal, was ist denn eigentlich der Grund, die Grund, Motivation zu sagen, ich will jetzt auf jeden Fall so eine Smartwatch haben. Und also was Apple gemacht hat, ist eine Uhr vorzustellen, die in allen allen Punkten, die ich so bisher gesehen habe, auf jeden Fall der beste Versuch gerade ist einer Smartwatch. Es ist einfach, also es, von allem, was ich sehen kann und auch den Vergleichen, die ich sehen konnte, ist es gerade die beste Smartwatch irgendwie von dem, was vorgestellt ist. Aber es beantwortet die grundsätzlichen Fragen nicht. Und ich fand diesen diesen Artikel von Ben Thompson, der so ein bisschen darstellt, dass es wir plötzlich, dass wir das erste Mal hier eine Produktvorstellung haben, wo am Anfang nicht erklärt wird, das ist der Markt, das ist die Konkurrenz und das sind die Probleme, die die Konkurrenz hat. Und hier kommt unsere Antwort darauf. Sie macht nämlich das und das. Und so genau funktioniert das. Alles komplett nicht stattgefunden hat bei dieser Keynote. Es ging nur darum, hier ist das neue Ding, was Apple nach vorne trägt. Wir haben es geschafft. Es ist toll, es ist geil. Und Tim Cook feiert sich und sein Team. Aber all diese Fragen sind noch offen. So, ich fand dann auch spannend, irgendwie so Benedict Evans irgendwie Andreessen Horowitz Podcast zuzuhören, der auch sagt so, es hat ihn so ein bisschen erinnert an die Vorstellung des iPads, wo sie gesagt haben, oh, man kann damit lesen, man kann damit schreiben, man kann irgendwie das und das machen, aber eigentlich wissen wir gar nicht, was Leute damit alles machen werden. Und deswegen zeigen wir mal eine riesen Bandbreite, um so ein bisschen zu inspirieren, aber dann gucken wir erstmal, was so ein bisschen passiert. Und mein Eindruck ist fast, dass Apple hier ein Tick zu früh ist.
Ja, genau.
Diese Kategorie Smartwatches hat sich noch nicht so wirklich gefunden. So, es ist nichts, was, es ist keine konsumergetriebene Kategorie, sondern wir sind alle eher gerade dabei, keine Uhren mehr zu tragen. Und die Industrie hat es noch nicht geschafft, uns klar zu machen, warum wir dieses Produkt jetzt wirklich dringend brauchen. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass Apple hier so vielleicht ein Jahr zu früh ist. Und jetzt unbedingt raus wollte mit diesem Ding, weil es auch irgendwie, weil sie lange dran gearbeitet haben und weil sie irgendwie stolz sind auf die Designleistung, die sie gemacht haben. Aber ich kann das noch nicht sehen. Also ich sehe noch nicht, wo da tatsächlich jetzt irgendwie dieses Ding ist, wo irgendwie sie beim iPhone hingehen konnten und sagen konnten, hier sind diese komischen Tastentelefone und hier sind diese Dinge und die funktionieren deswegen nicht und das funktioniert deswegen nicht. Und deswegen ist hier unsere Antwort. Und sie haben einfach noch keine Antwort gegeben.
Ja. Sehe ich ganz genauso. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ben Thompson hat das auch in einem vorherigen Artikel, weiß nicht, ob er es in dem Artikel auch nochmal geschrieben hat, und dem würde ich auch zustimmen, was er da mal gesagt hat. Und zwar, dass die Technologie selbst noch nicht weit genug ist für diese Geräte, weil diese Geräte so klein sind und so viel, genau, und du so viel da drin haben musst. Also gerade die Batterielaufzeit, ne? Also wenn wir uns jetzt mal überlegen, wenn wir sagen, wir haben jetzt einen Computer am Handgelenk, einen Computer in der Hosentasche. Der Computer in der Hosentasche kann schon mal viel größer sein als der am Handgelenk. Und selbst der in der Hosentasche gibt uns nicht genug Akkuleistung, die wir gerne von ihm hätten, die wir von ihm erwarten. Und dann kann er, und wenn der das nicht kann, dann kann der Kleine am Handgelenk das erst recht nicht. Und deswegen scheint er auch vom technologischen Fortschritt, der ist da vielleicht auch noch nicht weit genug für die Kategorie, dass die jetzt einfach attraktiv genug für viele Menschen ist, weil eben jetzt du jetzt Smartwatches hast, die in der Regel einen Tag halten und dann wieder geladen werden müssen, was natürlich nicht attraktiv ist, ne, überhaupt nicht bequem. Und selbst jetzt auch gerade so die Apple Watch, klar, du hast das dann einfach mit auch mit so mit Magnete geregelt, dass du es einfach nur so ranlegst und dann kann es laden. Aber hast natürlich den gleichen Nachteil, sobald du verreist, sobald du einmal nicht zu Hause schläfst, musst du ein zusätzliches Ladekabel für deine Uhr mitnehmen. Das ist natürlich auch nicht so super attraktiv.
Ja, genau. Und das ist genau einer dieser Grundprobleme, die aber die komplette Kategorie Smartwatches hat. Ja, irgendwie, ich meine, Samsung hat auf der IFA jetzt irgendwie das Samsung Gear S irgendwie die Smartwatch vorgestellt. Die kommt jetzt mit eigenem SIM-Karten-Slot. Das heißt, man kann damit tatsächlich irgendwie unabhängig von seinem Smartphone auch telefonieren und E-Mails beantworten. So, ne, schön mit der irgendwie Mini-Tastatur auf dem Uhrendisplay.
Typisch Samsung.
Genau, typisch Samsung. Und das Ding hat halt irgendwie eine praktische Laufzeit irgendwie im Alltag von, keine Ahnung, 5 bis 7 Stunden. So, ne? Das heißt irgendwie jedes Mal, wenn man an den Schreibtisch zurückkommt, erstmal Arm und Uhr wieder aus und aufgeladen. Das ist, also ich glaube, Samsung hat irgendwie, wie gesagt, im letzten 12 Monaten 6 Smartwatches auf den Markt gebracht. So, das sind, ich würde das eher mal als irgendwie erweiterte Designstudien oder Prototypen bezeichnen, mit denen man ausprobiert, was denn so ankommt. Genau. Aber
weil die machen halt ihren Research am Markt, ne? Das haben sie bei den Smartphones ja auch gemacht, einfach 120, 130 Modelle auf den Markt geworfen, zufällig das Phablet entdeckt, dieses unmögliche Wort, was sich für diese großen Smartphones durchgesetzt hat. Ja. Und wahrscheinlich hoffen sie da jetzt auf Ähnliches dann, dass das jetzt dann auch hier wieder bei den Smartwatches funktioniert, was ich für nicht so wahrscheinlich halte, weil du hier einfach nicht so die Distributionsvolumen einfach hinbekommst, weil einfach nicht, du hast also einen ganz anderen Weg zum Markt als bei den Smartphones. Da sehe ich nicht, dass das dann ähnlich wieder funktionieren wird. Aber ja, typisch Samsung.
Ja, ist total großartig, aber das zeigt halt auch, die Technologie ist noch nicht so weit.
Ja.
So, wir sind da noch nicht. Es ist auch irgendwie, also aus dem Artikel irgendwie von diesem Uhrenmenschen geht auch hervor, also dass sie irgendwie Apple PR immer wieder gefragt haben, kann ich denn die Uhr wenigstens zum Laufen irgendwie solo mitnehmen und muss dann nicht irgendwie noch das iPhone wieder mitschleppen? So, konnte ihn keiner beantworten, wollte ihn keiner beantworten. So, ich habe auch irgendwie also von verschiedener Stelle irgendwie nochmal gelesen, dass auch da, also alle, die dort waren und irgendwie auch mit den Leuten gesprochen haben, ist völlig klar, das Ding ist alles andere als fertig.
Ja,
so,
genau.
Es ist nicht so, naja, wir müssen jetzt noch irgendwie, brauchen jetzt noch ein bisschen FCC-Approval und dann geht das in Produktion, sondern da ist echt noch irgendwie einiges an Arbeit drin.
Man merkt ja, dass nicht gesagt wird, es kommt Februar 2015, sondern Frühjahr 2015, was halt wahrscheinlich heißen wird, dass sie bis zur letzten Woche des ersten Quartals warten werden, weil sie halt einfach so lang so viel noch machen müssen und sie aber jetzt auch nicht mal auf einen Monat festlegen, weil da einfach noch so viel gemacht werden muss.
Ja, ich denke auch. Und es ist klar, dass sie es jetzt irgendwie vorstellen mussten, um halt irgendwie die Leaks zu vermeiden. Gerade wenn das dann irgendwie mal zur Regulierungsbehörde irgendwie zur Genehmigung gehen muss, dann wird das sehr schwer irgendwie.
Wobei muss die Watch in so einer Regulierungsbehörde, also es ist ja nicht wie ein Smartphone. So beim iPhone war es ja, dass sie ein halbes Jahr vorher vorgestellt haben, weil das dann in die Regulierung dann in die FCC reingeht. Aber das ist ja jetzt hier, das hat ja kein Mobilfunkmodul. Also du hast Bluetooth, du hast ein Wi-Fi drin, kein Mobilfunk. Ich bin nicht sicher, ob das da noch durch so eine Regulierungsbehörde durch muss.
Ich meine, ich hätte es sogar, bevor ich jetzt irgendwie was Falsches erzähle, gucke ich schnell nach. Ich dachte, es hätte sogar irgendwie auf der... Ja, the device has not been authorized as required by the rules of the Federal Communications Commission.
Okay.
The device is not and may not be for sale or lease or sold or leave until the authorization is obtained. Also aus irgendeinem Grund brauchen sie tatsächlich eine FCC-Approval. Und da das immer ein bisschen braucht und mit vielen verschiedenen Behördenstellen zu tun hat, ist die Gefahr eines Leaks sehr groß. Und dann ist klar, dass sie das irgendwie lange vorher vorstellen. Und wir werden gespannt sein, wie das dann tatsächlich aussieht.
Genau. Ja. Also ich weiß auch gar nicht, wie man die Uhrenpublikation ausspricht, dieses so Dinky, hatte ich auch in meinem Artikel verlinkt, ist auf jeden Fall, ich packe das dann auch hier auch nochmal in die Show, das habe ich dann dreimal verlinkt, aber das kann man auf jeden Fall sich mal angucken, mal durchlesen, weil da viele interessante Details drin sind. Eins, was er halt auch drinstehen hat, was, also er findet es durchaus gut, hat aber viel auch zu kritisieren, aber was ein Detail fand ich ganz interessant, was nicht so für die erste Apple Watch spricht, ist, dass es nicht einfach ist, sie unter den Ärmel zu bekommen, weil sie einfach so dick ist. Ja. Na, das ist halt, das spricht nicht für so einen Handgelenkcomputer. In der Inkarnation zumindest. Ja. Also es ist interessant, ne? Also du hast das ja auch in dem IVA-Radio, glaube ich, auch schon gesagt. Du hast also die Android Wear sind alle quasi der Second Screen zum Smartphone, also sind ganz deutlich positioniert als eine Erweiterung. Und die funktionieren halt nur mit den Smartphones. Während wir jetzt hier bei der Apple Watch, ist so ein Dazwischen. Also zum einen ist es eine Erweiterung für das iPhone, zum Teil auch ganz, ganz clever. Also was zum Beispiel die Integration von Karten angeht, dass man dann, wenn man einmal auf der Karten-App, die man dann auf dem Smartphone dann eine Route eingegeben hat und dann sie irgendwo hingeht, dass die Apple Watch dann sehr subtil auch Richtung ansagt, ne, dass sie dir sagt, ob du in die richtige Richtung gehst oder nicht, indem sie das, weil das natürlich dann direkt auf der Haut trägst. Das ist ganz clever gemacht. Oder Horace Tatio hatte in dem Critical Path Podcast ein interessantes an seinen Einsatz auch genannt. Also wenn du zum Beispiel auf einem Konzert bist und du machst ein Foto mit dem iPhone, du hältst das jetzt über dir hoch, dann kannst du auf der Apple Watch sehen, was du sonst auf dem Screen sehen würdest. Also wenn du es halt sonst, weil du es so halt nicht sehen kannst, so dass du halt siehst, was du für ein Foto machst. Also das war ja auch interessant für Selfies oder keine Ahnung, was das dann noch für Einsatzzwecke gibt. Aber solche Erweiterungen hast du dann halt natürlich logischerweise drin. Ist ja auch required. iPhone required, haben sie ja auch gesagt auf der Keynote. Aber zusätzlich halt auch noch ganz viel so Sensoren drin, ganz viel Eigenes. Also es ist ein eigenständiger Computer, den du dann halt auch nochmal benutzen kannst. Ja. Und es ist so ein Zwischending, ne? Also es ist nicht so richtig klar, wie eigenständig, wie du ja schon gesagt hast, wie eigenständig die letzten Endes sein wird und wie sehr sie auf einen iPhone in der Nähe angewiesen sein wird.
Ich glaube, dass das halt die Richtung ist. Also die Richtung für Apple mit der Apple Watch ist ganz klar, langfristig das mehr und mehr eigenständig zu machen.
Ja.
Aber die Technologie spielt halt noch nicht mit.
Genau.
Sie können das halt noch nicht. Sie brauchen halt noch das GPS und das WLAN vom iPhone und viele von den Informationen dort, um das machen zu können. Aber ich denke, dass das tatsächlich langfristig in die Richtung gehen wird, dass das dann auch mehr und mehr eigenständig wird. Gerade wenn auch mehr und mehr eigene kleine Anwendungen, die explizit für die Uhr gemacht sind, irgendwie und um im Alltag bestimmte Dinge zu machen. Sobald die da sind und dann weiß man auch wesentlich genauer, in welche Richtung das gehen könnte und was man damit alles machen kann.
Ja. Wobei ich, also ja, zum einen aus der Notwendigkeit heraus, wie weit die Technologie ist, brauchst du die Verbindung jetzt, aber zum anderen ist die Verbindung auch insofern sinnvoll. Ich hatte bei mir geschrieben, dass das Smartphone für uns jetzt so zu einem Personal Hub geworden ist, also so zum Hauptcomputer, auf dem alles zusammenläuft. Also wir waren halt bis vor ein paar Jahren, waren das halt dann die regulären Rechner, also Laptop, Desktop, was auch immer man dann da hatte. Und da hat man dann alles andere angestöpselt, ob das dann der iPod war oder ob das dann das Smartphone war. Und mittlerweile hier in den westlichen Ländern hat sich das gedreht, sodass das Smartphone jetzt so das Hub ist und alles andere so quasi drumherum kreist. Ja. Und da ist das natürlich sinnvoll, dass sich dann so ein Neuzugang auch mit diesem Hub verbindet. Gerade auch, weil du, egal wie gut so eine Smartwatch wird, sie wird immer einen kleinen Screen haben. Also sie wird nicht einen großen Screen haben. Es sei denn, dann halt irgendwann mal so Hologramm oder keine Ahnung, was dann mal irgendwann, keine Ahnung. Also bei der aktuellen Geschwindigkeit wahrscheinlich dann in 5 Jahren oder so. Dann, keine Ahnung. Also wenn nicht in der Zwischenzeit die Singularität gekommen ist, weiß man ja auch nie.
Ich glaube, er ist 2029 laut.
Das ist das der aktuelle Termin? Ne? Okay.
Ich glaube, ja.
Was ich meine, ist, dass du hast dann immer noch diesen einen kleinen Taschencomputer, der halt dann doch nochmal einen größeren Screen hat, auf dem du halt doch nochmal mehr machen kannst, ob das jetzt Tippen ist oder ob das irgendwas irgendwie Interaktion ist. Und da ist natürlich so eine Verknüpfung dann sinnvoll. Und da finde ich dann auch, das finde ich halt auch so spannend, dann überhaupt nachzudenken, wo das mal in 2-3 Jahren hingehen wird, wenn man ein paar Inkarnationen dann noch hat, was diese ganze Integration von den oder dieses Zusammenspiel von Geräten angeht. Also Tim Cook hat ja auch es in einem Nebensatz fallen lassen, ohne irgendwie noch näher darauf einzugehen, was ich auch interessant fand. Wie hat er gesagt, ich benutze es, um meinen Apple TV zu steuern, so, ne? Ja. Wo da einmal, okay. Ja, genau. please tell me more. Ne? Also weil erstmal klar ist, okay, da kommt, weil auch klar ist, dass bis zu dem Erscheinen der Apple Watch dann auch nochmal mit dem Apple TV noch was kommen wird oder so, dann wahrscheinlich vielleicht zusammenlaufen, dass man die dann auch als Fernbedienung gestengesteuert, wie auch immer, dann benutzen kann, um die nächste Inkarnation des Apple TVs dann zu steuern. Und da wird's ja dann auch interessant, wenn du dann sagst, du hast eine Smartwatch, für die spezielle Apps geschrieben werden können. Du hast dann vielleicht ein Apple TV, also auch ein Computer, der dann am Fernseher dranhängt, für das auch nochmal Apps geschrieben werden kann. Du hast dann noch ein Smartphone, iPhone dann, für das Apps geschrieben werden kann, was du dann aus einer Diensteanbieter-Sicht halt herausbauen kannst, ne? Wenn du also ein Gesamtangebot schaffst, wo du dann für alle Sachen, also Spiele zum Beispiel würden sich anbieten, aber so ganz viele verschiedene andere Sachen, was du dann machen kannst, wenn diese Geräte miteinander verbunden sind und miteinander arbeiten können. Würde jetzt natürlich auch auf lange Zeit noch nicht sinnvoll sein, weil natürlich der Markt relativ klein sein wird, weil der nur so groß ist wie Leute, die dann halt auch die Watch kaufen. Aber zumindest in 2-3 Jahren, wenn wir dann halt ein paar Schritte weitergegangen sind, ich glaube, das wird dann ganz, ganz spannend. Und deswegen glaube ich, kann es auch sein, dass Apple auch jetzt schon so früh damit rausgeht, weil wie du sagst, ne, die sind halt einfach, es ist früh, der Markt ist einfach noch super früh, man weiß gar nicht, wo man das benutzt und die Technologie ist auch noch nicht weit genug, aber jetzt einfach schon mal anzufangen, die ersten Grundsteine für die Plattform auch zu legen, sodass du auch zum Beispiel Entwicklern die Möglichkeit gibst, mit einem Formfaktor zu spielen und einfach mal zu gucken, was man damit machen kann, Erfahrungswerte zu sammeln, sodass, wenn du dann halt mal in 2-3 Jahren dann mal einen adressbaren Markt hast, wo es sich dann eben auch lohnt, mal mehr zu investieren, einfach was zu machen, dass du dann einfach mal schon auch Entwickler hast, die sich mit der Watch zum Beispiel auskennen und so weiter.
Ja,
ne?
Ja. Also man merkt jetzt bei der Watch halt wieder, dass Apple halt einen großen Vorteil hat, nämlich dass sie Hardware und Software machen.
Ja.
Und das ist ja irgendwie gerade zu den meisten Android Wear Smartwatches ein Riesenunterschied, weil irgendwie Google macht Android Wear. Und andere Hersteller à la Motorola oder Acer oder noch andere machen, und Samsung inzwischen auch, machen die Smartwatches dazu. Und dann ist klar, dass irgendwie die einfach ja eine Oberfläche bauen müssen, auf der irgendwie man Android Wear bedienen kann, aber wo sie sehr wenig Einfluss darauf haben, wie das genau funktioniert. Also keiner von denen könnte hingehen und könnte jetzt irgendwie so eine Digital Crown Interaktion mit irgendwie App-Universum bauen. Einfach weil sie gar nicht so viel Einfluss darauf haben, auf das Betriebssystem, was da drauf läuft. Und Google natürlich irgendwie in erster Linie das große Interesse hat, einen einen zweiten Screen für ihre Android-Smartphone zu bauen, über die man die bedienen kann. Also da sind wir wieder irgendwie sehr stark bei diesen philosophischen Unterschieden zwischen Google und Apple. Und Google hier natürlich irgendwie wesentlich schneller in auch eine Richtung gehen kann, die auf ein eigenständiges Gerät hingeht, einfach weil sie sowohl Software als auch Hardware beeinflussen können und deswegen da schon wesentlich weiter, also wesentlich schneller voranschreiten können, als irgendwie die Google-Welt das gerade machen kann. Für mich war einfach nochmal diese Erkenntnis auch ganz wichtig zu verstehen, dass wir auch hier, dass es quasi keinen eigenen Smartwatch-Markt gibt in dem Sinne, sondern es gibt quasi einen Android-Wear-Markt und dann wird es jetzt quasi einen Apple-Watch-Markt geben. Aber niemand wird hingehen und sagen, ich möchte eine Smartwatch kaufen, kaufe ich jetzt die von Apple oder kaufe ich die von Motorola oder Samsung, sondern jeder wird gucken, was habe ich für ein Smartphone und dann kaufe ich dementsprechend die Smartwatch. Und das macht natürlich eine ganz andere Situation, als das jetzt zum Beispiel irgendwie ist, wenn ich sage, ich möchte ein Smartphone kaufen, wo ich tatsächlich sagen kann, okay, was möchte ich denn jetzt? Irgendwie ein Android-Telefon oder ein iOS-Telefon oder noch was ganz anderes. Das gibt sich hier bei den Smartwatches gar nicht. Insofern ist das, habe ich auch schon gemeint, es ist eher so die Frage, dass wer von den Android Wear Smartwatches-Herstellern sich jetzt irgendwie am schnellsten irgendwie die besten Sachen von der Apple Watch abgucken kann, um sie dann irgendwie den Android-Nutzern anzubieten. Aber so eine direkte Konkurrenz gibt's da in dem Sinne gar nicht.
Ja, genau. Ich hatte es am Vorfeld auch in einem Artikel geschrieben, dass egal was vorgestellt wird, ob es dann tatsächlich ein Wearable wird, wo es dann nicht klar war, oder ein Apple TV oder was auch immer, dass es ganz klar um eine Plattformerweiterung gehen wird, in deren Mittelpunkt einfach das iPhone steht. Und genauso ist es ja auch gekommen. Und letztendlich kann man ja hier dann auch nochmal dazu sagen, ja, du brauchst, es ist ein iPhone required und du hast ja, also bist ja darauf angewiesen, dass du ein kompatibles Smartphone hast und hier und in dem Fall heißt es ab iPhone 5 aufwärts. Und dann haben sie auch konkret gesagt, wie viele kompatible Smartphones am Markt sind. Das sind 200 Millionen Geräte. Ja. Das heißt, du hast halt schon mal eine Obergrenze für den adressierbaren Markt für die Apple Watch weltweit, der jetzt auch nicht riesig ist. Also das heißt, es gibt halt nur 200 Millionen Menschen aktuell. Mhm. Für die das überhaupt in Frage kommt. Klar, die Zahl steigt natürlich jetzt, weil natürlich neue Modelle ständig dazukommen oder neue Geräte verkauft werden, die kompatibel sind. Aber das ist natürlich nochmal nicht so ein riesiger Markt. Also kann man halt, also ich erwarte jetzt nicht sensationelle Verkaufszahlen, was das Gerät angeht, weil es, wie gesagt, es ist jetzt nicht von dem, was sie halt vorgestellt haben, ist es jetzt nicht von den Funktionen insgesamt her, ist es jetzt nicht sofort, wo man sagt, das ist ein No-Brainer. Also das, was wir halt schon gesagt haben, man ist halt einfach als Kunde oder Nutzer noch gar nicht klar, welchen Nutzen kriege ich daraus. Und dann eben zusätzlich noch so, man braucht überhaupt das mal ein kompatibles Modell und das sind eben dann gar nicht mal so viele weltweit. Ja. Und das beschränkt halt einfach das Verkaufspotenzial des Geräts erstmal enorm.
Ja.
Ja. Und dann lassen Sie jetzt mal zum Abschluss noch über Apple Pay noch sprechen, was Sie vorgestellt haben, also über die iPhone-Modelle. Da das habe ich auch bei uns in unser Dokument reingeschrieben, dass ich da nichts dazu zu sagen habe. Die sind halt größer. Also ist für so dieses 6 Plus. Ich weiß nicht, wer hat das? Ich habe auch Benedict Evans, der hat das auch in dem A16C Podcast gesagt, dass das so ein bisschen wie ein Microsoft-Produktname klingt, so iPhone Plus Home Edition 2014 oder so ein bisschen, also 6 Plus, naja, gut, sollen sie machen. Also auf jeden Fall, was ist halt für die einfach sinnvoll, dass sie da dann den Premium Android Markt da wohl ein bisschen da die Luft rausnehmen, weil man da halt nur diese großen Geräte bekommt. Aber jetzt, keine Ahnung, gibt's einfach nicht viel dazu zu sagen. Aber mit dem Pay, das ist nochmal ganz interessant, was sie da machen. Also Apple Watch funktioniert auch mit Apple Pay. Also diese Apple Pay Payment Plattform, die direkt in iOS, also auf US-Ebene integriert ist, die es dann sehr leicht macht, dann da auch E-Commerce-Komponenten dann quasi, wenn du jetzt irgendwie so bei einem stationären Händler bist, dann damit reinzunehmen. Das ist, finde ich auf jeden Fall spannend. Ich finde auch spannend, wie sie das mit Apple Watch dann integriert haben. Also kannst du jetzt wenn du es jetzt auf dem iPhone 6 zum Beispiel dann Apple Pay benutzen willst, hast du natürlich dein Touch-ID, um dann halt sicherzustellen, dass niemand damit einfach mal losgeht und Sachen kauft, hast du natürlich auf der Apple Watch nicht, aber du hast die Sensoren, die genutzt werden, um den Herzschlag zum Beispiel von dir messen zu können. Und diese Sensoren stellen fest, wenn du die Apple Watch abnimmst und dann sperrt sich die Apple Watch und wenn man die abgenommen hat, kann man da Apple Pay nicht benutzen und dann muss die erst wieder entsperrt werden mit dem Sicherungscode. Also es finde ich ganz, ganz clever, dass das so mit vereint. Und Pay ist, also weil ich finde das auf jeden Fall interessant, was da, in welche Richtung das dann gehen wird, weil wenn man da natürlich jetzt, wenn das dann auch iOS-weit sich verbreitet, wird natürlich auch noch mal eine Weile dauern mit den, ich weiß gar nicht, ist das dann in also in iOS 8, ist ja dann auch was nur mit Modellen funktionieren kann, die Touch ID haben, um dann dieses Sicherheitselement drin zu haben, oder?
Nicht, ja, also Touch ID ist zwingend notwendig.
Genau.
Für den stationären Handel brauchst du den NFC-Reader, quasi Modul, was halt nur in den iPhone 6ern irgendwie eingebaut ist. Du brauchst es nicht für den quasi In-App-Purchase ist quasi, glaube ich, der falsche Begriff, aber für den Mobile-Commerce, also da, wo du am Telefon quasi in einer App oder sowas was bezahlst.
Ja, genau. Du
brauchst das nicht, genau.
Ja. Also auf jeden Fall finde ich auch nochmal spannend, wo sich das hinentwickeln wird. Also es wird auf jeden Fall, das heißt es auch, so Benedict Evans hat das auch getwittert, dass das der Grund ist, warum es das Amazon Fire Phone gibt. Also Fire Phone ist ja auch so ähnlich wie Android zum guten Stück einfach ein defensiver Zug, um auch zu versuchen, dann solche Sachen möglichst zu, wenn nicht zu verhindern, dann zumindest ein bisschen abzufedern und abzufangen, dass man, dass einem da nicht der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Also ich bin mal gespannt, wie lange das dauern wird, bis das maßgebliche Auswirkungen hat. Aber gerade so diese Integration auf OS-Ebene, also bei mobilen Betriebssystemen, bieten enorme Möglichkeiten und da bin ich auch sehr gespannt, was da künftig noch kommen wird. Und so Pay ist gerade, also ich finde es ein schönes Beispiel dafür, was mit Smartphones noch möglich sein wird.
Ich finde es, also ich sag mal so, für uns jetzt mit Third Wave war das die spannende Verkündigung irgendwie am Dienstag. Also so Apple Watch war irgendwie interessant. Okay, Apple stellt tatsächlich eine Uhr vor. Aber Apple Pay war, vor allem als die Gerüchte rauskamen, war das, oh wow. Weil wir tatsächlich auch mit einigen Unternehmen in diesem Bereich zusammenarbeiten, da auch sehr aufmerksam den Markt beobachten, auch so ein bisschen wissen, wo dieser ganze Markt irgendwie seine Probleme hat. Und ist schon sehr, sehr spannend zu sehen. Ich fand auch diesen Punkt, dass also es ist sehr spannend zu sehen, wie Apple auch quasi sehr langfristig strategisch da wieder denkt und jetzt einfach so verschiedene Dinge zusammengekommen sind, die es jetzt ermöglichen, da wirklich so eine sehr einfache, sehr irgendwie mühelose User Experience zu generieren. Ja, weil also NFC-Payment ist jetzt nicht irgendwie neu, aber es war halt bisher immer so pain in the ass. Ja, so wie klar, du kannst jetzt irgendwie dein NFC-Telefon irgendwie an den NFC-Reader dranhalten, dann kriegst du das irgendwie, dann launcht das irgendwie die App auf deinem Telefon, also jetzt nicht irgendwie iPhone, aber irgendwie bestimmt so ein Nexus-Gerät oder sowas. Da musst du aber immer noch irgendwie eine PIN eingeben und irgendwie Sachen bestätigen und so weiter. Und jetzt
also bist du mit der klassischen Kreditkarte oder also mit der Karte
immer schneller. Also
schneller als damit.
Immer schneller, ganz genau. Und jetzt haben sie plötzlich Touch-ID in einem Telefon, was ermöglicht, all diese Sachen deutlich schneller zu machen, ja, und plötzlich passieren da ganz andere Dinge, die irgendwie möglich sind. Hm. Das heißt, irgendwie, der Aspekt ist schon extrem spannend, irgendwie, allein was irgendwie dieses, für den stationären Handel irgendwie bedeutet, dass das jetzt so einfach möglich ist und es tatsächlich jetzt plötzlich schneller geht, mit dem Telefon zu bezahlen, als die Kreditkarte zu zücken. Und es ist immer wieder spannend, gerade Apple in den Keynotes zu beobachten, wie sehr sie auf die persönliche Security draufgehen und sagen so, nicht nur ist es einfach, sondern deine Daten sind geschützt. Ja, so wenn du deine Kreditkarte gibst, dann sieht der Kassierer deinen Namen, jemand kann dir über die Schulter gucken, kann deine Kreditkarte oder deinen Sicherheitscode sehen, all diese
Sachen. Gerade für das Kreditkartenland USA wichtig. Bei ganz uns jetzt genau. nicht so sehr, aber USA ist das natürlich dann nochmal ein ganz anderes
Thema. Ist das ein Thema. Riesenthema, genau. Und da sie auf so eine Token-basierte Sicherheitsverfahren gehen, was technisch irgendwie nicht ganz einfach zu erklären ist, aber was bedeutet das halt statt, dass ständig die Kreditkartendaten durchs Netz laufen, was irgendwie in Zeiten von Walmart und wer gerade irgendwie wieder sonst irgendwie in den USA gehackt wurde und wieder Kreditkartendaten irgendwie gestohlen wurden, ein Riesenthema ist und sie das genau nicht machen, sondern statt den Kreditkartendaten ein Token für diese Kreditkartendaten irgendwie durchs Netz schicken, ist ein Riesending nach vorne, definitiv. Aber was für uns irgendwie, und Igor hat tatsächlich vorhin irgendwie noch kurz einen Artikel dazu geschrieben, ist gar nicht der stationäre Handel, sondern tatsächlich das für uns richtig Revolutionäre ist einfach diese Möglichkeit, plötzlich unglaublich einfach zu machen, aus einer App heraus zu bezahlen. Ja. Igor hatte gesagt, das ist Apple Pay ist so das Google Maps für Payment. So, ne? All diese Apps auf unserem Telefon, die irgendwie in irgendeiner Form Karten oder Lokalisierungsdienste benutzen, ja, von Foursquare, von Yelp, irgendwie alle, die irgendwo eine Karte anzeigen. Bevor es Google Maps gab, mussten die alle ihre eigenen quasi Kartendienste entweder teuer einkaufen oder programmieren. Und jetzt war einfach so, brauchst eine Karte, alles klar, hier Google Maps API oder die Apple Maps API. Du kannst es einfach benutzen, du musst dir keine Gedanken drum machen, wie das funktioniert. Und genau das.
Die Umsetzung von solchen genau. Angeboten sehr viel einfacher macht.
Genau, und genau das bietet Apple Pay jetzt für Payment. Das heißt, ich Igor bringt dieses Beispiel, ich möchte irgendwie mein Buch irgendwie als ich will irgendwie eine kleine Magazin-App bauen oder ich will so einen kleinen Store bauen, in dem ich irgendwie Sachen schnell kaufen kann. Statt irgendwie jetzt komplizierte Payment-Sachen einzubauen, kann ich mit wenigen Zeilen Code die Apple Pay API ansprechen und muss dabei mich nicht damit beschäftigen, wie stelle ich sicher, dass die Kreditkarten sicher von meinen Kunden sicher abgespeichert sind. All diese Sachen muss ich mich nicht mehr mit beschäftigen. Ich baue das ein, Apple kümmert sich um den ganzen Bezahlvorgang und ich kriege mein Geld gut geschrieben und kann meine Sachen verkaufen. Das ist ein riesen, riesen Fortschritt und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin wesentlich mehr gespannt, was Entwickler mit diesen Payment-Möglichkeiten machen, als was Entwickler mit auch für die Apple Watch programmieren. Weil ich glaube, dass es wesentlich direkter und deutlich größere Auswirkungen haben kann. Das ist ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne. Ich glaube, es wird ein bisschen brauchen, bis wir das in Deutschland bekommen, weil wir allgemein halt nicht so ein Kreditkartenland sind und sich die Banken und verschiedenen Institutionen, die in so einem Vorgang tatsächlich auch wieder irgendwie beteiligt sind, hier immer ein bisschen schwerer tun. Ich hoffe, dass das trotzdem nicht allzu lange dauern wird. Das ist mein Lieblingsbeispiel dafür, wie die schlechtstmöglichste Integration von Mobile Payment ist für mich hier die lokale BVG-App, die App des Berliner Verkehrsgesellschaften. Wenn ich da irgendwie, ich kann schön irgendwie auf meinem iPhone eine Fahrkarte kaufen, aber dann der Payment-Prozess ist so der Inbegriff von Pain in the Ass, wo ich erst irgendwie den Security-Code für meine Kreditkarte eingeben muss. Dann muss ich noch mein Passwort für Verified by Visa eingeben. Ständig funktioniert irgendein Payment-Gateway oder sowas nicht. Und wenn ich da einfach nur noch einmal auf die Fahrkarte, die ich kaufen will, drauf tippen muss, einmal meinen Fingerabdruck auf den Ding drauf halte und damit ist es getan, das ist ein Traum. Also das wird so viel einfacher machen, so viel schneller machen und dafür sorgen, dass so viel mehr Leute das benutzen. Ich glaube, da ist ganz viel Potenzial drin.
Du hast ja auch noch einen Artikel hier verlinkt, der auch so ein bisschen auf die technischen Details eingeht. Packe ich dann da auch noch mit rein, weil wird auch noch erwähnt, dass dann gerade auch so Online-to-Offline-Services, also da sehe ich halt auch viel, viel Potenzial dann in so einem, wenn man einmal so eine leichte Payment-Lösung hat und gerade auch wenn man die ganze Payment, die ganze Integration, das einfach alles outsourcen kann, ne, über so eine API ist das natürlich, das macht natürlich, also es wird enorm viele, viele Experimente einfach ermöglichen und ja, und natürlich, ne, also wenn du halt sowas, du kannst natürlich auch als Google sowas in der Richtung machen, aber dann weiß man halt, das Problem ist halt gerade bei der Android-Plattform, die hat den Vorteil, dass sie einen großen Marktanteil erreichen kann. Aber der Nachteil ist halt dadurch auch immer, mit solchen Funktionen, wenn die eingeführt werden, da weiß niemand, wie die Verbreitung dann ist. Ne? Wenn jetzt aber Apple jetzt sagt, okay, wir haben das jetzt in den neuen Modellen, haben wir dann zum Beispiel das NFC drin, dann weißt du halt, wenn die Zahlen von den neuen Modellen, also wenn die Verkaufszahlen dann rauskommen, dann weißt du, okay, in dem Markt gibt es so und so viele Smartphone-Besitzer, die jetzt diese API mit diesem Modul, die das haben, die das benutzen können. Und dann hast du natürlich, und gerade über den Zeitverlauf, wenn dann die Modelle dann nachrücken mit solchen neuen Funktionen, da hast du natürlich viel, viel mehr Klarheit, um zu wissen, was mit der Plattform geht und was mit der nicht geht, wenn das bei Android ja immer ein bisschen unklar ist, weil du nicht weißt, wie die Modellaufteilung konkret aussieht.
Ja, ich habe auch kein Problem mehr damit, wenn Google da nachzieht und irgendwie das einbaut, weil es ist einfach ein guter Service. Und es ist schön zu sehen, dass Apple irgendwie da jetzt vorangeht, das macht, irgendwie sich dieses Thema angibt. Ich kenne so einige Startups, die gerade, glaube ich, seit Dienstag relativ schlaflose Nächte haben, weil natürlich alle versuchen, in dem Bereich was zu machen und jetzt plötzlich irgendwie so jemand Großes wie Apple dort einsteigt, irgendwie schon mit den entsprechenden Connections. Da wird es so ein bisschen Heulen und Zähneknirschen geben, wie man so schön sagt. Bin gespannt, wie das irgendwie jetzt so weitergeht.
Ja, aber das ist halt auch so ein Thema, das uns, glaube ich, auch nicht verlassen wird. Es gibt einfach Aspekte, wo so ein Betriebssystemprovider einfach sehr viel bessere Karten in der Hand hält als du als ein Startup oder ein unabhängiges Unternehmen. Du musst ja nicht mal ein Startup sein, selbst ein großes Unternehmen oder eine große eBay-Tochter, sage ich jetzt mal, die ist nicht so gut aufgestellt wie so ein Apple oder so ein Google, das einfach mal sowas auf Software, auf OS-Ebene einfach mal integrieren kann. Und Apple ja natürlich noch besser als Google. Also sie können das deswegen ist es ja auch so spannend, weil Apple einfach für solche Sachen einfach auch einen Markt aufmachen kann, den Google vielleicht nicht zwingend anschieben kann. Google kann da nachziehen und werden sie natürlich auch auf jeden Fall. Also bin ich auf jeden Fall gespannt, wie deren Antworten aussehen werden. Zum einen auf die Watch und natürlich auch zum anderen auch auf Pay. Mhm. Gut.
Ja.
Dann wollen wir mal heute das nicht noch zu lang in die Länge ziehen, weil wir heute relativ spät ja aufzeichnen, ausnahmsweise mal. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, haben wir nochmal neue Podcast-News. In der letzten Ausgabe habe ich ja mit Cosma schon darüber gesprochen, aber jetzt Neunetz FM gestartet, das alles mal so ein bisschen auf sicheren Fuß gestellt, ein bisschen mal am Podcast-Netzwerk und da auch ein bisschen mich positioniert, um dann auch mehr machen zu können. Und ihr bei Third Wave habt ihr jetzt auch Richtung Podcast so mal so ein bisschen versucht und habt jetzt auch einen eigenen Podcast rausgebracht. Die erste Ausgabe ist schon draußen. Und Feed, du hast im Vorwort hast du mir gesagt, dass ihr jetzt auch in iTunes drin seid zum Abonnieren.
Ja, genau. Wir sind jetzt ganz offiziell irgendwie auch über das iTunes-Verzeichnis und über da damit auch irgendwie in den ganzen Podcatcher-Apps und so weiter zu finden. Wenn man so mein persönliches Blog anguckt, könnte man ja meinen, ich würde schon genug irgendwie podcasten. Aber wenn es einmal gepackt hat, dann kriegt man irgendwie nicht genug und ja. Es macht einfach zu viel Spaß. Und deswegen haben Igor und ich jetzt tatsächlich den Third Wave Podcast angefangen. Es war für uns auch mal irgendwie lustige Gelegenheit, mal was auf Deutsch zu machen. Einfach wenn man was Neues anfängt, kann man auch mal die Sprache wechseln. Und ich weiß noch nicht, ob irgendwie unbedingt jeder uns irgendwie in unserem Deutsch-Englisch irgendwie zuhören möchte. Deswegen dachten wir machen das mal so. Und unser Ansatz ist so ein bisschen, nicht unbedingt noch einen weiteren Podcast, wo man irgendwie Tech-News diskutiert, sondern eher so ein bisschen Themen so mal grundsätzlicher zu erklären und so ein bisschen zu analysieren. Das heißt, wir versuchen uns auch immer, was heißt immer, also unser Plan ist, uns bisschen mehr vorzubereiten, zu überlegen, welche Punkte wir genau irgendwie erklären wollen. Wir haben jetzt in der ersten Ausgabe irgendwie mal Native Advertising angefangen. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Was sind die typischen Beispiele? Und das ist eigentlich auch so das Format, mit dem wir irgendwie die jetzt weiterfahren wollen. Wir werden uns in der nächsten Ausgabe dann ein bisschen mit Native Advertising in der Medienbranche beschäftigen, wo da wird es dann schon ein bisschen kritischer, wie gut oder böse ist denn nun BuzzFeed und die anderen, die irgendwie solche Formate einsetzen? Wie genau setzen sie die eigentlich ein? Was verbirgt sich dahinter? Wie finden wir das? Immer versuchen so ein bisschen auch irgendwie, was sind so die Takeaways für unsere Kunden? Sollte man das einsetzen? Macht das Sinn? Kann man das gebrauchen? Wie fängt man damit an? Das ist so ein bisschen unser Ziel. Und tatsächlich auch unser Ziel ist immer so ein bisschen innerhalb der 20 Minuten zu bleiben, sodass man irgendwie in einem kurzen, knackigen Ding ein Thema noch mal ein bisschen näher erläutert bekommt. Und mal gucken, wie gut wir das einhalten können. Wie immer bei so Podcasts, so die ersten paar Ausgaben sind so ein bisschen da, um sich zu finden, das irgendwie zu merken, welche Länge, welches Format, welche Form der Konversation liegt einem. Ich bin gespannt. Also es macht auf jeden Fall Spaß, irgendwie sich noch mehr mit diesem Format zu machen.
Was habt ihr da für eine Veröffentlichungsfrequenz euch vorgenommen?
Also wir haben jetzt tatsächlich geplant, so alle 2 Wochen. Deswegen irgendwie nächste Woche kommt die nächste Ausgabe. Mal gucken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass uns der Podcasting-Bug relativ schnell packen wird und es vielleicht auch noch ein bisschen häufiger kommen könnte, einfach weil wir Spaß dran haben. Und dann ist wieder die Frage, inwiefern uns das verdammte Projektgeschäft, mit dem man dann doch eher Geld verdient, dazwischen kommt. Aber das ist so gerade so ein bisschen der Plan, dass wir gesagt haben, alle 2 Wochen, mal gucken,
okay,
inwiefern wir uns dran genug zurückhalten können, um es nicht häufiger zu machen.
Ja, wenn man einmal angefangen hat, kann man auch nicht mehr aufhören. Meine Erfahrungswerte sind auch, dass die Podcasts dann auch in der Regel dann auch immer länger werden, als man sich vorher immer vorgenommen hat. Ja. Ich finde super, ist auf jeden Fall mehr spannende deutschsprachige Podcasts schaden auf jeden Fall nicht. Findet man auch in den Shownotes, packe ich dann die Links dann zu dem Podcast dann mit rein, dass man sich das dann mal anhören und abonnieren kann. Und ja, dann würde ich sagen, dann danke ich dir, Johannes, für die heutige spannende Ausgabe. Ist doch mal interessant. Also mal sehen, wie lange es dauern wird, bis du dann die Apple Watch in die Webcam halten kannst. Oder, oder wenn wir uns im Supermarkt über den Weg laufen, dann.
Genau.
Genau. Am Gemüseregal.
Wenn wir beide irgendwie an der Kasse stehen und irgendwie die unsere Uhren über.
Und du mit deiner Uhr bezahlst, während ich noch meine Karten rausholen muss.
Ja, genau.
Ja, gut, danke dir. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut, ciao.